Tabuzone Fußballstadion. Schwule Kicker in der Abseitsfalle. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Adrian Bechtold ist ein Journalist und Autor und hat ein Interview geführt für die Bundeszentrale für politische Bildung mit einem schwulen Fußballprofi. Dieses Interview hat zu einer sehr lebendigen Debatte rund um Schwule und Fußball im Profigeschäft geführt. Jetzt hat sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel eingemischt und macht dem jungen Spieler Mut. Sie sagt, er lebt in einem Land, in dem er sich vor einem Outing nicht fürchten muss. Wir können nur das Signal geben, dass er keine Angst haben muss. Das sagte die Kanzlerin bei der Vorstellung des Integrationsspieltages am Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Ich bin jetzt im Gespräch mit Adrian Bechtold und Ihr Interview hat ja für ordentlich Furore gesorgt. Haben Sie denn damit gerechnet?
Nein, überhaupt gar nicht erwartet. Wir haben ja das auch intern in der Bundeszentrale und bei Fluter.de durchgesprochen. Wir haben durchaus erwartet, dass da so einzelne Reaktionen kommen, aber dass diese Welle sogar bis zur Kanzlerin hochschwappt, damit hat niemand gerechnet.
Also ein brisanter Stoff offensichtlich, auch noch Gesprächsbedarf in unserer Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Homosexualität, das sagt man häufig, das wäre ganz normal, da muss sich keiner für schämen. Aber in der Realität sieht es doch ganz schön anders aus, gerade wenn man diese Stadionatmosphäre nimmt oder auch wenn man es beim Spieler direkt sieht. Da ist noch ganz schön viel zu tun.
Wir haben schwule Bürgermeister, wir wissen von vielen homosexuellen Künstlern sowieso, dass sie mit einem männlichen Partner zusammenleben. Warum ist das gerade im Fußball ein anderes Thema?
Ich denke, also so wie es mir der Spieler erklärt hat, ist es einfach das Problem, dass diese Fußballspiele einfach so extrem männlich wirken. Sie müssen stark sein, aggressiv. Und das kann man einfach mit so einem schwulen Fußballspieler nicht wirklich vereinbaren.
Was heißt das denn jetzt für den Spieler im Alltag? Es gibt ja immer wieder Auftritte, wo man vielleicht auch mal die berühmte, meist ja attraktive Spielerfrau da mitbringen muss. Es gibt immer wieder gesellschaftliche Anlässe, wo man etwas vielleicht über das Privatleben wissen möchte. Ist das ein dauerndes Versteckspiel oder wie muss ich das verstehen?
Auf jeden Fall ein dauerndes Versteckspiel. Man steht morgens damit auf und man geht abends wieder mit dem Problem schlafen. Man denkt den Tag darüber nach, werde ich heute geoutet, was soll ich sagen, kann ich zu diesem Anlass hingehen, wenn ja, mit Frau, ohne Frau, welche Diskussionen kommen. Ich denke, das benötigt unheimlich viel Kraft, um das den ganzen Tag durchzuhalten.
Alle 18 Clubs werden an diesem Wochenende und haben es gestern schon getan und auch heute am Sonntag auf Trikotwerbung verzichten. Stattdessen prangt der Slogan, auf der Brust gehe deinen Weg. Das ist doch dann letztendlich eine Farce.
Es ist schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall mal der erste Schritt. Und jeder Schritt, der tut gut in dieser Diskussion. Dieses Interview tut gut und auch diese Diskussion mit Frau Merkel, das hat was ausgelöst. Und man muss nur neben diesen Lippenbekenntnissen, die auch so durchaus mit den vielen Statements verbunden sind, man muss da auch Taten folgen lassen. Und genau diese Taten werden es dann bewirken, dass in einigen Jahren vielleicht dann der erste Spieler sagen kann oder viele Spieler sagen können, ich bin schwul und das ist genauso gut wie bei Wuareit.
Was hat denn der Spieler dazu gesagt, wie man vielleicht auf die Fans zugehen kann? Denn wenn wir das hier im Interview oder wir zu Hause am Küchentisch alle miteinander diskutieren, ist das ja in einer sehr viel ruhigeren Form als in einem aufgeheizten Stadion während eines entscheidenden Spiels. Da geht es ja auch um Macht, es geht um Positionen in der Liga, es geht um viel, viel Geld.
Das aufgeheizte Stadion ist ganz problematisch. Das ist ganz unabhängig auch von Homosexualität. Das fängt bei Rassismus an und bei anderen Quälereien, die sich da durchziehen. Das ist schwierig und da muss auch der DFB und der DFL mal handeln. Und bei diesem Handeln, da kann man das auch gleich einweben, dass die Homosexualität zur Sprache kommt. Das muss aus den Verbänden kommen und dann kann es was wirken.
Nun haben Sie ein Gespräch geführt mit einem schwulen Fußballer, der vielleicht in der Bundesliga spielt. Wir wissen das ja nicht, ob in der ersten oder zweiten. Ein Mann, den es eigentlich nicht gibt. Und jetzt gibt es Zweifel daran, so ein bisschen nach dem Motto, ein Journalist, der ein Gespräch angeblich geführt hat, das es aber vielleicht gar nicht gegeben hat, wenn man sich im Netz umschaut. Was heißt das für Sie?
Natürlich zerreißt es mich innerlich, weil ich eigentlich die Diskussion anregen möchte und nicht über das Interview sprechen. Aber natürlich war es schon vorher klar, dass diese dass diese Kommentare kommen, und diese Kommentare müssen auch kommen. Die kommen immer, wenn es um anonyme Interviews geht. Und das ist eine Gratwanderung, die man dabei geht. Und ich bin mir sicher, dass ich das Interview gemacht habe. Ich stehe damit auch mit diesem journalistischen Ehrgeiz dahinter, das zu machen. Und ich denke, es ist auch ein wichtiger Teil der Diskussion, nämlich auch schlechte Presse ist gute Presse dafür. Mhm. Und wenn sich Menschen damit auseinandersetzen, ist es gut. Und es war klar, dass auch einige andere Journalisten gerne das Interview gehabt hätten und entsprechend mal etwas zu schlecht schreiben.
Aber haben Sie denn Anhaltspunkte, die jemanden, der zweifelt an der Echtheit dieses Gespräch es denn beruhigen könnte? Denn die Redaktion zum Beispiel von 11 Freunde sagt ja, dort sind sehr viele Floskeln drin, oder es hat eben auch Situationen gegeben, wo man nicht sagen kann, ist das jetzt wirklich ein Ligaspieler? Also man sucht nach Anhaltspunkten oder nach Zeugen, dass wir ihnen glauben können.
Ja, dass diese Suche stattfinden wird, das ist schon klar, und dass auch jedes Statement da gesondert kontrolliert wird und nochmal abgewogen wird. Aber zum Schluss ist immer bei diesen Interviews ist ganz wichtig, ein Vertrauen herzustellen. Und dieses Vertrauen, was ich auch von der Bundeszentrale bekommen habe, was ich von Fluter.de bekommen habe und was ich auch von Markus Urban bekommen habe, genau dieses Vertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle dabei.
Ja, Markus Urban ist eine ganz wichtige Schlüsselfigur gewesen, für Sie eben auch eine Vertrauensperson, und mit dem sind wir heute auch noch im Gespräch. Ja, Adrian Bechtold, Dankeschön und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Wünsche ich Ihnen auch.
Wie empfindet ein eingefleischter Fan die Diskussion ums Anderssein im Fußball? Ich bin jetzt verbunden mit Michael Zehmann und ich glaube, der lebt und träumt Fußball, zumindest vom FC Bayern München. Ist das richtig? Guten Morgen, Herr Zehmann.
Einen wunderschönen Morgen, Frau Schäfer, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das stimmt wirklich, jawohl.
Das Thema Homosexualität bei Spielern hat ja für sehr viel Furore gesorgt. Wie ist denn Ihre Haltung dazu?
Ja, da ist das ganze Problem hier in unserer Gesellschaft in Deutschland. Wenn Sie sehen, Schauspieler, Politiker, da ist das ja alles bekannt, die können das ganz normal frei leben. Nur ein Fußballer, also ich stelle mir vor, wenn man da vielleicht noch ein bisschen Probleme hat, depressiv ist, man kommt ins Stadion, 70.000 rufen, ja, man kennt ja die berühmten Sprüche, und einer verkraftet das nicht, dann bekommen wir bestimmt die Probleme, siehe Robert Enke. Und das kann ich auf der einen Seite nicht verstehen, dass es das da in Deutschland so eine Diskrepanz ist. Schauspieler, Politiker dürfen das sich äußern, dass sie homosexuell sind, Fußball darf es nicht. Da haben wir ein ganz großes Problem in Deutschland.
Müssten nicht die Fans die anderen Fans erziehen?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das von meiner Seite auch nicht verstehen, dass es da diese Problematik gibt. Es war, wo Robert Enke gestorben ist, hat es auch geheißen im Fußball. Man soll aufpassen, man soll also ein bisschen gewaltloser sehen. Wie lange hat das gedauert? 2-3 Wochen, und dann war das Thema Robert Enke vergessen. Und das ist dann das Riesenproblem in Deutschland, gerade in der Gesellschaft, wenn es um solche sportlichen Sachen geht. Da haben wir viel zu tun.
Also schwul sein bei vielen Fans immer noch ein Schimpfwort?
So, das haben Sie gut ausgedrückt, ja. Das ist so. Leider.
Und wenn auf den Rängen jetzt einige Fans rufen, schwulenfeindliche Sprüche rufen, werden die dann ausgegrenzt, oder warum geschieht da nichts?
Da passiert überhaupt nichts. Wenn Sie im Fanblock stehen, haben da tausende Leute um sich und da 200, 300, sagen wir 100 rufen da irgendwas. Manche Leute machen mit, manche nicht. Wie will man das eingrenzen? Hat man eigentlich keine Möglichkeit, wenn da eine gewisse Gruppierung irgendwas ruft. Das ist auch mit Strafen nicht zu unterbinden, sage ich jetzt mal. Das passiert halt einfach, und dann muss man halt in den ganzen Fangruppierungen, sollte man da mal drüber nachdenken.
Wie könnte das konkret aussehen, das darüber nachdenken? Ist doch schon ein bisschen komisch. Überall wird es akzeptiert, nur nicht im Fußball.
Das ist eine gute Frage. Wenn ich da die Lösung hätte, wäre ich, glaube ich, ein berühmter Mann. Ja. Ich meine, bei anderen Sachen, wenn man jetzt vielleicht auch jetzt am Wochenende, gibt es auch wieder mit eine Unterstützung auf dem Uli Hoeneß da mit dem Trikotaufdruck, dass auch die ausländischen Spieler integriert werden, dass man vielleicht mal auf eine Ebene probiert und das probiert vielleicht mal. Vielleicht outet sich der Spieler, vielleicht geht auch mal in den Fangruppen rein, vielleicht ist es mal ein erster Weg, wie es auch angefangen hat mit Schauspielern und Kollegen, die es geoutet haben, das Ganze in die Medien gebracht haben, dann ist das akzeptiert worden. Vielleicht sollte mal einer den Weg gehen und sollte auch dann dementsprechend unterstützt werden.
Aber dem das passiert, was erwartet den denn dann?
Also in dem seiner Haut möchte ich, denke ich mal, nicht stecken. Wenn man das jetzt gelesen hat, dass der da alles spielt und auch da Probleme hat und auch selber sagt, er weiß nicht, ob er es komplett schafft über seine ganze Karriere. Ich denke mal, er wird schon ein sehr schweres Spießrutenlaufen haben.
Aber dann können wir es doch eigentlich keinem jungen Spieler raten, so etwas zu tun.
Ja, wenn er das machen würde, sollte er sich auf jeden Fall, denke ich mal, in beraten lassen von Leuten, von Psychiatern, um dann irgendwie, wenn dann der ganze Druck kommt, dass er den verarbeiten kann. Also er sollte schon vorbereitet da reingehen und auch dann dementsprechend betreut werden, um die ganzen Druck oder was dann alles auf ihn zustößt, gut zu verarbeiten.
Ich stelle mir das ganz schwierig vor, weil die eigentliche Arbeit ist ja, auf dem Platz dann Tore zu schießen. Wenn man dabei dann beschimpft wird und in so einer Art Hexenkessel steht, ist das schon eine Ausnahmesituation. Aber so ein Spieler hat ja auch einen Alltag. Wenn wir jetzt nochmal an das Beispiel in Köln denken, an Kevin Pezzoni, der hat ja sogar seinen Verein verlassen, weil eine Horde Hooligans ihn dann konkret bedroht hat. Und all das kann doch eben auch immer wieder passieren.
Ja, das war natürlich der absolute Hammer, wo ich das gehört habe. Da müsste sich auch ein Verein mehr hinter den Spieler stehen und nicht sagen, okay Spieler, du darfst aus deinem Vertrag raus und uns ist das im Endeffekt egal. So ein Spieler müsste eigentlich viel mehr geschützt werden, dass auch eventuell mit Leibwächtern oder mit privaten Leuten, die da ermitteln, und sobald dann irgendwann so diese Chaoten vor seinem Haus auftauchen, müssten sie zugreifen und diese sollten richtig dingfest gemacht werden. Nur was passiert mit den Leuten? Die kommen auf die Polizei, Personal werden aufgenommen und dann dürfen sie dann nach Hause gehen. Ja, und ne, das kann nicht sein.
Aber wäre es nicht mal überraschend, Herr Zehmann, wenn wir ganz anders denken, wenn man sagen würde, ja, der Fanclub des Vereins X oder Y bekennt sich und trägt eben auch seine Spieler mal mit, weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Man weiß immer, Fans sind immer gewaltbereit. Nicht alle, ja, das ist ja auch klar. Aber wäre es nicht auch mal irgendwie toll, ich träume jetzt einfach mal ein bisschen, ja, wenn Fans sich ganz anders verhalten würden und sagen, ja, wir haben den ersten schwulen Spieler in unserem Team.
Das wäre eine schöne Sache. Ich hoffe, dass ich das auch noch erleben darf. Nur mal ganz kurz, was mich auch immer in der Berichterstattung ärgert, dass von solchen Personen, von Fans gesprochen wird. Das ärgert mich dann. Es trifft dann nämlich die überhaupt nichts machen, die Tausende und 5, 6 Idioten, die werden dann auch noch als Fans bezeichnet. Das finde ich natürlich ganz, ganz böse.
Also da differenzieren Sie ganz klar jetzt jemand, der okay.
Absolut. Und wie gesagt, es wäre schön, wenn wir das noch erleben dürfen. Wenn ich jetzt sehe, ich kann mich nur erinnern an Badesalz mit dem Anthony Sabini damals, ne, der dunkle Fußballspieler. Erst wurden Affengeräusche gemacht und dann wechselt er in die andere Mannschaft und dann ist er der Superstar. Na, vielleicht erleben wir das auch mal in Deutschland, dass sich Schwule auch outen können und dementsprechend Fußball spielen
können. Und bis das passiert, lieber Michael Zehmann, gucken Sie im Stadion und räumen da auf, ja?
Ich bin 1,90 Meter groß.
Ich sehe Sie ja nicht, wir machen ja hier keinen Fernsehen. Ich weiß nicht, wie groß sind Sie? 1,90?
Ich bin 1,90 Meter groß.
Ja, das sehen Sie, das habe ich doch geahnt. Also, wir hoffen auf bessere und liberalere Zeiten für Spieler, die den Mut haben, sich dazu outen. Dankeschön.
Das auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Schäfer.
Tschüss, alles Gute. Markus Urban war ein junger Fußballspieler, der auf dem Weg war, gerade in den bezahlten Fußball zu wechseln. Der Druck, sich als Homosexueller in der Fußballwelt zu verstecken, wird aber immer größer. Er beendet seine Profikarriere, bevor sie eigentlich richtig beginnt. Jetzt ist er mit uns im Gespräch, Markus Urban. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was hat das aktuelle Interview mit einem homosexuellen Fußballspieler, der ja für sehr viel Furore sorgt momentan, bei Ihnen ausgelöst?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, Freude, denn ich arbeite seit vielen Jahren an dem Thema und berate ja Spieler, Spielerinnen, Funktionäre, habe die teilweise aus ihren Versteckspielen rausgecoacht über viele Monate und Jahre. Und alle, so viele, ich weiß, so viele Kinder und Jugendliche warten auf Vorbilder. Und ich weiß genau, wie sehr sie sich jetzt freuen, dass sich da was tut. Und von daher überwiegt bei mir die Freude. Ich habe den Prozess ja selber schon hinter mir und stehe dem Journalisten und den Fußballern bei.
Also ein langer Weg. Sie sagen selbst, da steckt sehr, sehr viel Engagement, sehr viel Arbeit und sehr viel Energie natürlich auch drin. Und trotzdem bleibt der Spieler ja anonym. Trübt das ein bisschen Ihre Freude?
Nein, weil ich das im Prozess sehe. Ich musste mich in den 80er Jahren, als ich mit Bernd Schneider, Thomas Link und späteren Stars auf Augenhöhe spielte, quasi verstecken in dem Sportinternat, in dem ich war, 24 Stunden.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht das? Man kann sich doch nicht 24 Stunden am Tag eigentlich verleugnen und letztendlich auch immer wieder kontrollieren.
Es ist schön, dass Sie das so sehen und sagen, aber die Leute machen es. Und also es bedeutet, ich habe jede Gestik, jede Mimik, jedes Wort morgens, mittags, abends, zur Weihnachtsfeier, zu jedem Zeitpunkt mich versucht zu verstellen, so dass ich in diese Männerfußballwelt reinpasse. Sagen, nicht das Anzeichen zu erwecken, ich könnte eventuell schwul sein. Das bringt enorme Deformationen bei ihnen hervor und sehr schräge Menschen, mit denen alle anderen dann auch zu tun haben. Ne? Die Atmosphäre wird dadurch insgesamt natürlich schlechter. Hm. So, und wenn ich mir jetzt anschaue in den 80er Jahren, ja, saß ich allein im Internat ohne Ansprechpartner und jetzt spricht, wenn auch anonym, aber ein schwuler Bundesligaspieler und spricht auch von anderen Bundesligaspielern, was auch die Realität ist, so, dann sehe ich die Entwicklung und den Prozess und deswegen überwiegt bei mir eher die Freude als die Trauer darüber, dass er ja noch nicht seinen Namen nennt, aber das wird kommen, das ist nicht aufzuhalten und es wäre besser, wenn wir uns, heißt Vereine, Verbände, die Sportwelt darauf vorbereitet und Experten dafür engagiert, die den Leuten, den Fans und der Öffentlichkeit vermittelt, was auf uns zukommt.
Vor wem muss denn so ein Spieler am meisten Angst haben? Muss der Spieler am meisten Angst haben vor den Fans? Und wenn ja, warum?
Also Angst müssen, davon kann keine Rede sein. Man darf höchstens Angst haben. Das ist auch, diese Angst ist auch berechtigt, ja? Wenn man sich so die Fußballwelt über die letzten Jahrzehnte bezüglich dieses Themas Homosexualität anschaut. Aber man kann sie, man darf sie auch loslassen, diese Angst. Eventuell sind die Leute, die Fans ja weiter, als man denkt.
Man weiß es eigentlich erst, wenn es der erste Spieler macht. Und dann kann ja keiner die Verantwortung übernehmen. Also vielleicht kann man noch für die Sicherheit sorgen, rund um das Stadion, im Stadion, beim Training. Aber der Spieler hat ja auch Momente, wo er dann alleine unterwegs ist mit seinem Partner vielleicht.
Wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, dann sollten wir an dem Klima, an einem homofreundlichen Klima in der Sportwelt, in den Vereinen und Verbänden arbeiten. Das bedeutet, dass man Vielfalts-Einbeziehungsarbeit macht zu dem Thema Homosexualität, aber auch zu anderen Themen wie zum Beispiel Depression, was wir mit Robert Enke hatten, also psychisch-körperlichen Merkmalen bezüglich der behinderten Sportler und Sportlerinnen und so weiter. So, also das wäre Vielfalts-Einbeziehungsarbeit in den Verbänden. Und damit könnte es passieren, dass die Sportlerinnen und Sportler ihre Angst loslassen und verlieren, weil sie sehen, naja, wenn ich mich jetzt oute und das sage, dann gibt es unglaublich viele Leute, der Großteil der Leute wird kein Problem damit haben. Oder warum können Sie einfach von Ihrer Heterosexualität erzählen und sprechen? Na, weil Sie die Sicherheit haben, dass Sie das einfach erzählen können. Diese Sicherheit brauchen die anderen Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen auch.
Hm. Sie sagen, Sie haben sehr großen Respekt und empfinden auch Freude, dass dieses Interview jetzt stattgefunden hat. Wenn man sich die Medien und das Netz momentan anschaut, kommen auch langsam Zweifel hoch, dass es dieses Interview überhaupt gegeben hat. Wie könnte man denn diese Zweifel ausräumen?
Indem er in einem Jahr, wie er das in dem Interview sagte, vielleicht seinen Namen darunter setzt. Aber die Zweifel kann man den Leuten nicht nehmen. Wenn jemand zweifeln will, dann wird er das tun. Und na, sie müssen sich überlegen, die Journalisten sind seit Jahren daran, Spieler und Spielerinnen zu finden, aber sie tun das nicht. Es klappt einfach nicht. Es hält alles dicht. Selbst die Medien, die Spieler, das Management, die halten alle dicht. Dann können sie sehen, was das für ein Riesentabu ist und aber auch welches Potenzial dahinter steckt, wenn sich das mal öffnet. Mhm. Ein viel besseres Arbeits- und Lebensklima würde entstehen, wenn es sich öffnet. So, und das steckt alles so dahinter. Ich habe den Eindruck, dass da durchaus auch Neid im Spiel ist und dass ja der Wille, das Tabu aufzumachen, da ist und man vielleicht ein bisschen sauer ist, dass man immer noch nicht den Namen weiß.
Kurz bevor Sie in die Welt des bezahlten Fußballs wechselten, wurde für Sie der Druck so hoch, dass Sie eigentlich gar keine Lebensqualität mehr empfunden haben und sich dauernd als Homosexueller in der Fußballerwelt verstecken mussten und sind dann einen anderen Weg gegangen als die reine Profikarriere. Und wer Interesse an diesem Thema hat, der sollte doch eigentlich Ihr Buch lesen, ne? Versteckspieler, die Geschichte des schwulen Fußballers Markus Urban. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, sind schwule Kicker tatsächlich in der Bundesliga in der Abseitsfalle, Tabuzone, Fußballstadion? Ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Tatjana Eggeling. Sie ist Historikerin, Ethnologin und Beraterin für den Umgang mit Homosexualität im Sport. Sie betreut schwule Fußballprofis, auch als externe Beraterin für den DFB. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die heißt Für Toleranz und Anerkennung gegen Rassismus und Diskriminierung. Guten Morgen, Frau Dr. Eggeling.
Guten Morgen.
Im Fußball, das ist für Sie natürlich auch kein Geheimnis, geht es um Geld, aber der Sport hat ja auch eine gewichtige gesellschaftliche sozialisierende Funktion. Sportler gelten bei vielen Jugendlichen als Vorbild. Wäre es nicht wichtig, dass sich da auch mal ein schwuler Fußballer outet?
Klar wäre das wichtig. Also natürlich für den Fußball, aber für die gesamte Sportjugend eigentlich. Denn gerade Jugendliche, wenn sie ihre sexuelle Orientierung entdecken und dann merken, oh, ich begehre gleichgeschlechtlich, dann sind sie auf verlorenem Posten und haben überhaupt keine Vorbilder, die sie sich natürlich auch wünschen. Denn die würden ihnen zeigen, ja, es geht. Ich kann schwul sein und Fußball spielen oder ich kann lesbisch sein und Synchronschwimmen machen oder was auch immer. Und sie wüssten einfach, es geht. Und es gibt auch Leute, die es dann sehr hoch geschafft haben.
Jetzt sagt die Bundeskanzlerin, schwule Fußballprofis müssen Outing nicht fürchten. Sie sagen, es gibt viele, die haben es nach oben geschafft, aber keiner kennt sie.
Ja, weil es letztendlich nicht abwägbar ist, welche Folgen es hat. Also es ist abzuschätzen, welche professionellen Folgen ein Outing hat, ist wahnsinnig schwierig. Und das alleine auszuloten und dann vielleicht einen unglücklichen Versuch zu landen, indem man sich jemand gegenüber öffnet und sagt, hey du, ich bin schwul, ich muss mir mal irgendwie hier die Last von der Schulter nehmen. Das kann keiner alleine einschätzen, was dann passiert. Und deshalb tun sie es lieber nicht. Und es wird ihnen ja immer mal wieder auch häufig gesagt, lass es lieber bleiben, die Fans werden verbal auf dich einprügeln, du wirst geschasst werden, du wirst geschmäht werden. Es kann sein, dass niemand mehr gerne mit dir duscht und so weiter und so fort.
Sie beschäftigen sich jetzt schon so lange mit dem Thema. Stellen Sie denn Veränderungen fest, dass es ein bisschen besser wird? Ich meine, wenn wir in die Politik schauen, wenn wir in die Kunst schauen, in die Kultur, in andere gesellschaftliche Gruppen, dort ist es ja auf jeden Fall kein Geheimnis mehr.
Nee, aber auch nicht immer ganz einfach. Im Morgenmagazin war Maren Kräumann eingeladen. Da ging es auch kurz um das Outing, ihr damaliges Outing. Und sie hat auch gesagt, naja, alle haben doch immer gemeint, im Showgeschäft ist das keine große Sache. Aber sie ist da durchaus auch angeeckt. Und auch wenn wir heute da ein bisschen weiter sind, sind wir leider noch nicht da, wo wir eigentlich hin sollten in unserer Gesellschaft.
Was wünschen Sie sich denn? Wo sollten wir denn noch hin?
Also ich wünsche mir eine viel größere Gelassenheit diesem ganzen Thema gegenüber. Es ist schon erstaunlich, dass so ein kleines und doch relativ im Grunde inhaltlich unspektakuläres Interview solche hohen Wellen schlägt. Und das ist so ein bisschen auch der Reiz des Geheimen, des Schlüpfrigen vielleicht, was viele Leute veranlasst, sich darauf zu stürzen und wieder mit Spekulationen zu kommen. Wer könnte es denn sein im Nationalteam und so weiter. Da wünsche ich mir, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, aber stattdessen tatsächlich ernsthaft mal drüber nachgedacht wird, was müssen wir in unserem Verein tun, damit sich ein Schwuler wirklich wohlfühlt. Das wäre eigentlich das Größte, was wir leisten können.
Und das passiert in Ihren Augen zu wenig oder
viel
noch gar nicht? Ich meine, wenn wir nach Brandenburg schauen, dort gibt es ja jetzt im Verband den ersten Mitarbeiter, der genau diese Homophobie ein bisschen abbauen soll.
Das ist ein erster Schritt und das ist auch ein wichtiger Schritt für den Amateurfußball. Und das müssen wir ja auch noch unterscheiden, Amateurfußball und Profifußball. Also ich würde mir zum Beispiel auch von der Deutschen Fußballliga wünschen, dass sie ein bisschen investiert. Also Sie haben ja schon am Anfang gesagt, dass Fußball auch ein großes Geschäft ist und man kann tatsächlich auch gut Geld verdienen mit Fußball. Warum nehmen die nicht mal ein paar tausend Euro in die Hand und gönnen sich mal Fortbildungsmaßnahmen?
Warum passiert das nicht?
Ja.
Diese Frage stellen Sie doch auch. Was bekommen Sie denn dann als Antwort?
Oft kommt man zur Antwort, es sei kein Kernthema des Fußballs und was soll denn der Fußball sonst noch machen? Er könne doch nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen. Das ist natürlich ein wunderbares Rundumschlag- und Totschlagargument letztendlich.
Was wäre denn, wenn sich Profis zusammentäten, die schwul sind und als Gruppe sich outen würden, dass es nicht einer allein auf seinen Schultern tragen muss?
Ja, das wäre natürlich für alle Beteiligten am besten, aber kriegen Sie die mal zusammen? Die wissen ja meistens gar nichts voneinander.
Wie kommt denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Profifußballern zustande? Weil Sie wissen ja offensichtlich, dass es sie gibt. Sie erleben sie in der Arbeit. Wie findet Ihre Kontaktaufnahme statt?
Indem sie mich finden und ansprechen und sich dann beraten lassen. Das ist so. Also eingleiten kann ich da jetzt natürlich nicht verraten.
Und was sind dann die Themen, die immer wieder im Mittelpunkt stehen?
Also alles. Alle Themen, die man sonst in der klassischen Outing-Literatur oder in Beratungsgesprächen auch auf dem Tisch hat.
Jetzt sagt ja die Bundeskanzlerin, wir haben es eben schon gesagt, schwule Fußballprofis müssen Outing nicht fürchten. Der Herr Hoeneß vom FC Bayern sagt auch, wir haben hier schon ein Klima, ein Umfeld, wo das möglich wäre. Können wir dem trauen?
Den beiden Personen würde ich jetzt erstmal trauen. Also ich kenne die natürlich nicht persönlich, aber wieso sollten sie was erzählen, hinter dem sie nicht stehen?
Aber was zeigt Ihre Erfahrung im Alltag mit den Spielern?
Ja, dass auch ein Funktionär wie Hoeneß, der sagt, ich kann mir das gut vorstellen, in meinem Verein nicht reicht, wenn die Leute in den Vereinen nicht die Erfahrung machen, ja, die stehen wirklich alle hinter mir wie ein Mann und die schützen mich vor Angriffen und die begleiten mich durch das, was dann passiert, wenn ich sage, ich bin schwul.
Also ganz klar nochmal von Ihnen die Forderung, auch nochmal finanzielle Unterstützung für die Vereine. Ja, also nicht nur in Stadionsicherheit und Fanbetreuung, sondern ganz speziell nochmal in Projekte, die mit homosexuellen Spielern zu tun haben, Abbau von Homophobie.
Genau, und Sensibilisierung und eine große Bereitschaft, tatsächlich die Leute auch mit offenen Armen aufzunehmen.
Dr. Tatjana Eggeling, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.